Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, schönen guten Tag zu der neuen Folge Hot Seats, Cold Brews. Ich weiß gar nicht welche, 280 oder so. Ist auch ganz egal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe hier Prominenz in der Leitung und ich tue auch was für die Frauenquote. Die ist nämlich bei uns so Richtung Null. Und ich begrüße Sophia Wiedenroth.
Ja, hallo.
Ja, das ist geil, oder? Da kriegt man Applaus hier. Applaus kriegt man, wenn die Prominenz einfährt ins Hot Seats Cold Brews Studio. Ja, reicht dann aber auch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Ja, mega, mega. Ja, gut, das ist so halbwegs spontan, obwohl so spontan gar nicht. Wir haben vor ewig langer Zeit, glaube ich, schon mal einen Anlauf gestartet, der dann versandete. Und ich bin gar nicht so unglücklich darüber, weil es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Also zumindest bei dir, sportlich. Und darüber müssen wir natürlich unbedingt reden. Und dann hat es auch nicht direkt geklappt, weil du warst ja im Urlaub. Da habe ich mir schon gedacht, ey, dein Leben ist so halber Urlaub. Wann fährst du denn da noch in Urlaub?
Ja, das stimmt. Ich sage dann auch immer, nee, ich mache jetzt hier keinen Bike-Urlaub, weil für mich ist tatsächlich der einzige Urlaub ohne Bike ist im November. Und den brauche ich tatsächlich auch mal ganz, ganz dringend.
Du warst tatsächlich ohne Fahrrad unterwegs?
Ja, ohne Fahrrad. Ich, wie gesagt, irgendwie ist es für mich richtig gut, das Fahrrad da zu lassen. Und ich habe auch überhaupt keinen Drang, in dem Urlaub Fahrrad zu fahren. Da muss ich mich manchmal auch ganz schön durchsetzen, weil mein Freund wird es immer gerne mitnehmen, aber ich kann auch einfach nicht mehr. Also ich bin wirklich nicht in der Lage, Rad zu fahren, wenn dann vielleicht so ein Citybike, aber dann bin ich auch so langsam, dass es da auch dann immer nur Streit gibt und deswegen ist einfach besser, das nicht mitzunehmen.
Das ist cool, das ist cool. Ja. Mountainbike-Profi ohne Fahrrad im Urlaub, ja. Für die, also es gibt wahrscheinlich jetzt kaum Hörer, die dich nicht kennen, aber die wollen wir trotzdem ja auch mitnehmen. Du fährst schon relativ lange Mountainbike, kann man so sagen. Meine Aufzeichnungen beginnen im Jahr 2003, bist du dein erstes Rennen, glaube ich, gefahren, in der U9.
Kann das sein? Ja, das stimmt, ja.
Also als Jungspund. Und dann hast dich da so 7 Jahre durchgekämpft und 2010 schon ins Nationalteam.
Genau, ja, also ich war am Anfang, als ich da auch mein erstes Rennen gefahren bin, war ich noch gar nicht so into Mountainbiking. Das war halt einfach so bei uns im Dorf, dass es da organisiert worden ist und mein Dad hat da halt mitgeholfen und hat dann eben gefragt, ob ich mitfahren will. Und erst wollte ich auch gar nicht und so kurz vorm Sportplatz war es mir auch fast ein bisschen peinlich, dahin zu gehen, weil ich hatte so ein lila-weiß gepunktetes Fahrrad mit Gepäckträger und eine Pumpe dabei und wirklich so alle Gadgets, die man sich so vorstellen kann. Und es war mir echt peinlich, da hinzugehen, aber dann habe ich es doch gemacht. Und in der Kategorie damals haben einfach so viele Mädels aufgegeben in der Abfahrt, dass ich dadurch dann gewinnen habe können.
Aber, hast du da schon deine Abfahrtskills gemerkt?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht eher so das, vor allem halt als Kind, dieses eher draufgängerische. Aber dann im Folgejahr wurde ich nur Vierte. Und ab da habe ich dann erst beschlossen, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, auch ins wöchentliche Training zu gehen. Weil erst dachte ich ja, muss ja nichts machen, wenn ich eh gewinne. Aber ja, das genau. War es dann natürlich doch nicht.
Reicht, wenn ich nur zum Rennen fahre, aufs Fahrrad steige.
Ja, genau.
Ja, aber trotzdem ging ja dann relativ steil, ich glaube 2012, deutsche Meisterin schon im Cross-Country und Vize-Weltmeisterin U19.
Genau, ja.
Das ist crazy, oder?
Ja, wobei, also die Jahre davor habe ich es auch schon immer probiert und war da schon sehr ehrgeizig und dann war immer irgendwie so eine kleine Sache, wo es dann irgendwie gescheitert hatte, wo ich Defekte hatte oder ich die Rundenanzahl verpennt hatte und dann war ich so enttäuscht, also ich weiß gar nicht, ich glaube in so einer, als Kind ist manchmal immer solche Situationen manchmal viel schlimmer, zumindest habe ich jetzt so das Gefühl, dass damals, ich war viel stärker enttäuscht von dem Rennen als jetzt, wenn was jetzt nicht läuft. Jetzt denke ich, ja gut, war halt irgendwie nichts, probiere es nächste Woche nochmal. Aber damals war das wirklich so ganz einprägend und da war ich echt richtig traurig. Und dann habe ich natürlich richtig angefangen, hart zu arbeiten, damit das ein bisschen besser klappt. Und dann lief 2012 ganz gut auch für mich, genau.
Ja, vielleicht ist ja dann auch so die Routine, die, wo man dann merkt, ja, wenn ich das Rennen jetzt nicht gewinne oder nicht gut fahre, da kommt ja das nächste.
Ja, genau.
Und man weiß ja vielleicht auch als Sportler so, wo die Stellschrauben sind, wo war ich gut, wo war ich schlecht. Ich glaube, das hast du dann in dem Jahr wahrscheinlich schon rausgehabt. Und dann bist du 2013 zu AMG Rotwild. Da haben wir uns fast verpasst, ne? Ich war auch lange bei Rotwild.
Okay. Nee, wir haben uns nicht. Ja, stimmt. Wir haben uns wahrscheinlich gerade verpasst, aber.
Naja, ich bin, glaube ich, 2006 bin ich da raus, glaube ich.
Ja, aber.
Also wir haben uns um 6 Jahre verpasst, aber macht ja nichts.
Aber war das nicht auch das Jahr, wo wir direkt ein Fotoshooting zusammen hatten? Oder war das erst im Folgejahr? Weil ja, da war ich nämlich bei Rotwild und wir hatten am Gardasee so ein Citybike-Shooting gemacht mit Specialized. Und da sind wir dann schon zusammengekommen.
Richtig, das war mit Brose. Auftraggeber genau, war ja. Brose, genau. Das ist aber später gewesen. Das ist viel später gewesen, würde ich sagen. Also weiß ich jetzt gar nicht, wann das
weiß
war.
Weiß ich auch nicht genau. Aber es war auf jeden 17, Fall in meiner Rotwild-Zeit.
18 oder so. Ja, würde ich schon sagen. Und dann bist du noch Rotwild gefahren, das kann doch gar nicht sein. Und dann fährst du am Specialized
doch,
Fahrrad durchs
das
Bild,
so
das ist skurril.
Heiße Diskussion. Ja, das war echt so eine heiße Diskussion und da hatte ich schon den ersten Kontakt mit Specialized und es war auch so witzig, weil wir, als wir durch die City gefahren sind, ja alle so ältere Damen mich so angehalten haben und gemeint haben, oh, das ist aber so ein tolles Fahrrad, weil das so war so ein richtig schönes türkisenes Damenrad. Aber es war ging halt einfach auch um Brose und Rotwild war da sehr eng mit Brose und dann hat es der Peter damals mit, hat es da genehmigt. Aber da gab es auf jeden Fall ein paar Diskussionen, das weiß ich schon noch.
Der Peter, der Eigentümer von Rotwild damals,
genau.
Ja. Oder immer noch, ja. Crazy, ja. Ich hätte schwören können, du bist da schon noch Rotwild gefahren, schon Specialized gefahren, weil wir hatten ja auch, also ich hatte ja auch zum selben Zeitpunkt ein Mountainbike-Shooting, auch für Brose dort und da sind andere Mountainbiker gewesen. Da bist du gar nicht gefahren. Das verwundert mich jetzt dann in doppelter Hinsicht. Das müssen wir nochmal aufdröseln, was da los war. Oder warst du verletzt?
Ja, also wenn es wirklich 2017 war, dann war ich verletzt.
Ja, es war definitiv nicht 2013. Nee, 100% nicht.
Also 2017 bin ich, glaube ich, tatsächlich gar kein Rennen gefahren.
Ich glaube wirklich, du warst verletzt. Deswegen hast du nur so die City-Aufnahmen mitgemacht. Du warst so die Cappuccino-Cruiser.
Genau, ja.
Und dann bin ich mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Waren auch zwei ganz nette Österreicher, mit denen dann im Wald.
Ich sage mal, die Ärztin, die Irene Schachinger, glaube ich.
Genau. Ja.
Ja.
Oh.
Genau.
Ja, super. Ja, witzig. Und dann sind wir auch mal zusammen in einem Enduro-Team gefahren. Also nicht Team-Team, sondern so Dream-Team mit dem Stefan Koch.
Stimmt, das war cool. Ja, so bin ich auch irgendwie aus meiner Verletzungsphase richtig gut rausgekommen, weil ich war, also es hat sich wirklich gezogen bei mir, aber dann durch diese ganzen kleineren Events, die mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, kam ich so einfach irgendwie voran. Manchmal ist es, glaube ich, immer ganz gut, einfach so ein bisschen mal raus aus der fokussierten Bubble zu gehen und dann mehr so Spaß-Events zu machen. Und das hat mir da echt geholfen in der Zeit.
Ja, das war witzig. Ich erinnere mich, da war der Waschel noch mit dabei, der ist so hart eingeschlagen, ne?
Ja, das war echt ganz schlimm. Ich glaube, das im Baumstamm hat den ganzen Bauch fast zerlöchert. Das war wirklich ganz schlimm. Aber ja, das war wirklich eine coole Zeit, auch mit den ganzen Trail Trophies. Da habe ich auch echt bis heute richtig gute Freunde gefunden. Und es war echt irgendwie ein bisschen schade, dass das so durch Corona ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber das war ein echt richtig cooles Event, hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, diese Mehrtages-Enduro-Events, ich meine, gibt es ja immer noch, jetzt ja die Chile Enduro-Series so an die Stelle getreten. Aber nochmal zurück, du bist ja dann, irgendwann hast du gesagt, Cross-Country ist vielleicht doch nicht so geil und hast dann gedacht, ich fahre jetzt Enduro. Also wie kam
das
denn?
Ja,
das oft ist es ja eher umgekehrt, also hört man auch schon mal öfter.
Oder ja.
Eigentlich ist sowieso ein Wechsel innerhalb der Disziplinen ja nicht so häufig. Und du bist ja so ein bisschen ein Multitool. Mittlerweile vor allem,
ja, das stimmt. Ja, wir machen halt so echt irgendwie alle Radsportdisziplinen richtig viel Spaß und Cross-Country damals hat mich auch eigentlich gar nicht gelangweilt, aber aufgrund meiner Verletzung und dieser Weltcup-Struktur, wo es halt wirklich nur um Punkte geht, war das halt für mich irgendwie schwierig, zurückzukommen, so dass ich nicht sofort verheizt werde, aber halt quasi auch auf meinem Rahmen, weil ja, wenn du ein Jahr erstmal raus bist, dann hast du keine Punkte, dann startest du ganz hinten und ich war auch noch gar nicht ready, irgendwie im Elite-Weltcup zu starten. Und ich habe dann eben da auch im Molvenosee mein erstes Enduro-Rennen irgendwie bestritten und da waren so widrige Kondition. Ich wurde da auch überraschend irgendwie gleich Zweite und dann, ja, irgendwie haben die mich dann überredet, zur EWS damals zu gehen. Und ich wollte das ja schon immer eigentlich. Also ich habe das ja immer gesehen, was das für ein cooles Adventure Race war, vor allem halt damals noch. Aber mir war halt natürlich auch bewusst, dass es wahnsinnig gefährlich ist und ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert. Gerade zur damaligen Zeit waren ja alle solche Enduro-Rennen irgendwie von außen total unklar. Entweder man fährt mit, dann versteht man es, aber von außen hat es ja keiner verstanden, wie das funktioniert. Und
Ja, manche
dann,
tun sich da heute noch schwer.
ja, es ist auch wirklich, also als Privatier jetzt, also halt die, die kein Team haben, also da ziehe ich wirklich den Hut, weil ich wüsste auch nicht, wie es auch so jetzt mit meinem Team irgendwie schaffen würde, weil da steckt so viel Logistik dahinter mit irgendwie Pickup und Training, darf man die Stage, dann die, also es ist hochkomplizierte Mathematik manchmal dort an so einem Trainingstag. Und ja, da habe ich das dann ja einfach probiert. Also eigentlich muss man sich ja qualifizieren, aber ich habe dann, ich war in der Uni und da war es, glaube ich, nicht so lang, ja, nicht so interessant. Und da habe ich eben eine E-Mail geschrieben und erklärt, dass ich eigentlich Cross-Country-Fahrerin bin, bla bla. Und ich würde es mich aber so gern also mal anschauen. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, am Wochenende in Slowenien kannst du einen Slot haben. Und dann bin ich erstmal raus und habe dann irgendwie meine Sachen gepackt und bin dann heim und habe es dann den Rotwild-Jungs erzählt und die so, wow, cool, mega, wir bauen dir schnell ein Fahrrad zusammen von einer ehemaligen Fahrerin. Und dann stand es da irgendwie ready und dann bin ich dahin gefahren und dann war ich total hin und weg. Also gerade so von den vorherigen Enduro-Rennen, die waren ja eher so aus Spaß. Da dachte ich halt, ja, das ist halt so ein bisschen Fun-Event, aber ist halt kein richtig professionelles Racing. Und dann kam ich da an und dann habe ich schon gesehen, oh wow, die sind schon richtig ambitioniert und das sind da ist schon ein anderes Level. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, mich hat es auch 8-mal hingehauen an dem Wochenende und ich war, ich weiß nicht, mein Platz auf jeden Fall nicht mal Top 20, aber mir hat
Oh.
es irgendwie, ja, mir hat es so getaugt, dass ich dann. Also ich musste da eh auch in der Nacht direkt zurück in die Uni, weil ich am Montag eine Klausur hatte. Da kam ich da auch in 3 nachts an. Das war eine wirklich witzige Aktion. Auf jeden Fall habe ich mich dann direkt nach der Klausur habe ich nochmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, super, also ich möchte mich auf alle europäischen EWS-Rennen auf die Warteliste setzen. Und dann ging das so irgendwie Woche für Woche durch und immer so kurzfristig kam dann eine Zusage und dann habe ich tatsächlich irgendwie alle europäischen Rennen bestritten und war echt hin und weg. Und dann war es natürlich schon so, da musste ich mich dann Ende der Saison eben hinsetzen und mir ganz klare Gedanken machen, weil ich war dann schon eigentlich so, ja, eigentlich wieder fit. Also ich konnte ja da, damals die EWS-Rennen waren ja eigentlich 4 Tage hintereinander, 4, 5 Stunden Radfahren. Totales Mountainbiken. Jetzt ist es ja nicht mehr so lang und nicht mehr so ausdauernd, aber da musste man schon eigentlich fit sein. Und ich bin auch so einen langen Strecken Charity-Event gefahren. Also ich wäre eigentlich schon wieder auf dem Weg der Besserung gewesen. Aber dann war eben auch bei Rotwild die Strategieänderung, dass die in dem Jahr dann auch beschlossen hatten, nur noch auf E-Bike umzusatteln und das Enduro-Rad nicht mehr weiterhin zu entwickeln. Und dann haben die halt gesagt, also wenn du halt schon irgendwie da jetzt Fuß fassen möchtest und es probieren möchtest, dann würden die mir eigentlich sogar empfehlen, auch zu wechseln.
Ach,
Also,
krass.
ja, die haben zwar noch gemeint, ich könnte dann noch aus dem Lager welche haben. Und das wäre für mich vielleicht am Anfang auch okay gewesen, aber ich hatte dann einfach auch mit anderen Teams gesprochen. Und für mich war halt vor allem auch das Know-how super wichtig, weil ich war halt echt ein kompletter Newbie. Ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert. Und also es ist halt schon auch gerade zur damaligen Zeit, wenn du da Privatier bist, du wirst nicht wahrgenommen, weil du auch immer andere Startslots hast. Also du bist überhaupt nicht in den so quasi in den Fotografenpositionen drin. Und dann hatte ich eben die Option mit Cube bekommen und damals war es ja auch wirklich eins der besten Teams und mit ja, mit Zacharias Johansson und Greg Gallahan konnte ich da halt wirklich von den Besten der Besten eigentlich erstmal lernen und das war halt schon super hilfreich, um diesen Step überhaupt in die Szene zu schaffen.
Ja, klar. Und als du bei Rotwild raus bist, musstest du Du hast den AMG hast du nicht abgegeben, oder?
Doch, den muss ich natürlich auch abgeben. Da war ich,
ach, verdammt.
Ja, genau. Da war ich auch gerade im Urlaub auf Marokko und dann kam schon die E-Mail, okay, müssen wir abgeben. Und dann habe ich den echt da direkt dann noch in Frankfurt gelassen. Das war eigentlich auch, das war total okay, weil ganz ehrlich, dass es überhaupt zu einer Partnerschaft mit AMG gekommen ist, war eh schon mega cool und es hat uns alle richtig nach oben so gehoben. Und ich hatte den ja 5 bis 6 Jahre, also es war auf jeden Fall echt cool und ich wusste halt, also irgendwie, es war mir halt, ich wusste schon, bei Cube ist halt einfach ein richtiges Invest, so ein Invest in meine Passion und jetzt einfach mal auf das machen, worauf ich jetzt Lust habe. Und ich war ja noch quasi Student und konnte es so ein bisschen auch ausnutzen, die Situation, und war da irgendwie mit mir total im Reinen, weil, ja, man muss auch dazu sagen, gerade so die 2017 und 2018 Jahre waren wirklich hart so in der Verletzungszeit, also an sich ja gar nicht so eine schlimme Verletzung, aber einfach mit diesem, die ganze Zeit mit diesem Druck vom Nationalteam im Rücken, wo jede Woche die sehen wollten, was ich trainiert habe, aber ich konnte ja gar nicht trainieren, da musste ich da so einen ganzen, ja, so einen riesen Bericht immer eigentlich schreiben, was ich gemacht habe und dass es halt irgendwie nicht so funktioniert hat, weil ich auch wirklich Schmerzen hatte. Aber dann klar, weil sie dann auch gesehen haben, dass ich 220 Kilometer ein Charity-Event für IWC damals gefahren bin, ja, da bin ich auch direkt aus dem Kader geflogen dann.
Und, das wird so richtig getrackt, oder was? Was du da trainierst?
Ja, weil da war halt so ein Weltcup in La Presse am selben Wochenende und die haben halt gesagt, okay, wir haben gesehen, du fährst hier die ganze Woche, also irgendwelche EWS ran und die haben schon Niveau, komm doch jetzt bitte mal zum Cross-Country-Weltcup.
Nee, aber und ich meine jetzt auch das Training. Wird das Training getrackt mittlerweile?
Ja, super streng alles. Und deswegen ist es ja auch immer da so ein Problem, weil, oder, also ich will es jetzt nicht nur auf den BDR schieben, aber es ist halt schon
doch,
so
mach.
will ich jetzt nicht ganz, aber es ist halt schon so, dass es halt im Winter immer heißt, so unter 14 bis 20 Stunden, wenn du den nicht hast, kommst du nicht voran. Und dann, wenn du halt Student bist und in Deutschland bleiben musst, im Winter bei mir hier am Bodensee, ist einfach super
zapfig,
schwierig, so Rad zu fahren. Und da sind halt meine Gelenke jedes Mal kaputt gegangen, weil normalerweise auch jetzt fahre ich eher Ski oder ich gehe einfach in Süden und dann funktioniert es halt auch viel besser. Oder ich mache halt mehr Athletiktraining, was halt nicht 4 Stunden geht, sondern es geht genau eine. Und es reicht auch, wenn ich dann noch vielleicht, sagen wir, eine halbe Stunde, Stunde, ein paar Intervalle auf der Rolle mache oder sonst auf die Ski gehe. Und das reicht halt komplett, um richtig stark eigentlich in die Saison zu kommen. Aber damals, das war halt noch so ein bisschen alles veraltetes System. Athletik zählt nicht, Ski sowieso nicht. Und dann mache ich halt 4 Stunden Skitour, habe meine Laufschuhe hinten drin und gehe dann noch 2 Stunden laufen. Dass da die Knie kaputt sind, ist ja irgendwie logisch. Also ja, nein, denke ich mir auch so, hätte ich da einfach eher auf meinen Instinkt gehört.
Ja. Also ich bin ja, das ist ja zwar auch schon ein bisschen her, ich bin ja auch mal 2 Jahre Nationalteam gefahren und da gab es ja noch keine Möglichkeiten, irgendwie zu tracken, was du machst, außer beim Trainingslager. Da haben sie uns morgens aus dem Bett geschmissen und dann mussten wir, ich weiß nicht mehr, 30 Kilometer Rennrad fahren. Und dann haben ein paar Leute, haben sich 2 Magnete in die Speichen gemacht und dann musst du nur 15 Kilometer fahren. Das waren so unsere Cheat-Tricks. Naja, egal.
Ja, ich war ja nie so wirklich die Cheaterin, was wenig Training angeht. Es war einfach nur anders. Und für Leute aus dem Norden oder Mitteldeutschland war das halt einfach schwierig zu verstehen, was man jetzt hier eher in den Bergregionen macht.
Ja, nee, das glaube ich schon, dass du schon auch viel trainierst und das ernst nimmst. Nur halt vielleicht nicht so, wie es der Trainer gerne hätte.
Ja, genau.
Du hast erzählt, nebenher studiert. Was hast du eigentlich studiert?
Das ist ja ganz typisch in Deutschland. Viele Spitzensportler studieren International Management im Sportbereich, also Sportmarketing, Sportjournalismus. Und da gibt es eben in Ansbach so einen speziellen Studiengang, der ist so konzipiert, dass man so ab und zu so Blogunterricht hat und dann viel auch von zu Hause macht und in Gruppen zusammen und dann einfach vor allem in die Uni geht, um irgendwelche Sachen zu präsentieren oder Klausuren zu schreiben. Und man kann sich das alles so ein bisschen selber zusammenbauen, quasi vom 1. bis zum 10., also genau, das ist auch Teilzeit, muss man auch dazu sagen, Vom ersten bis zum 10. Semester kann man die Studiengänge so auswählen, wie man Zeit hat. Also ich habe oft dann im Sommer fast gar nichts gemacht, vielleicht
Wollte
ein,
gerade
zwei,
sagen,
ja,
hast du
genau.
einfach mal nichts ausgewählt.
Ja, genau. Ein, zwei Kurse. Und dann habe ich im Winter einfach wie ein Vollzeitstudent studiert und bin deswegen halt auch, wollte ich halt auch immer zu Hause bleiben, weil ich wollte halt wirklich auch vorankommen. Da habe ich halt dann sechs Kurse gemacht, halt wie eigentlich es normal wäre. Aber so konnte ich das dann ganz gut strecken und hat mir auch echt Spaß gemacht, vor allem auch mit den ganzen anderen Sportlern. War auf jeden Fall auch eine coole Zeit.
Ja, mega. Was mich noch ein bisschen wundert, ist jetzt ein kleiner Schritt zurück. Du hast gesagt, dein erstes EWS-Rennen irgendwie tausendmal hingefallen und warst 20. Und
Ja.
was fandst du dann geil?
Ja, ich fand irgendwie die Atmosphäre cool und es war halt, damals war es halt wirklich so ein richtiges Abenteuer. Es war halt richtiges Mountainbiken oder vom
Ja, aber
Cross Country.
du warst so ein erfolgsverwöhnter Athlet. Das muss einen
Ich
doch dann
weiß,
total
aber.
abturnen, dass man dann sagt, boah, was ist denn das für eine Scheiße hier? Das gebe ich mir nicht. Oder hast du schon gemerkt, nee, ich kann das eigentlich, ist jetzt nur schlecht gelaufen?
Nee, ich habe schon gemerkt, oh weh, also mir fehlen da komplett die Skills. Ich glaube, wenn jetzt die Rotwild-Jungs das hören, die werden sich da auch an den Kopf langen, weil die waren ja schon viel länger in der Gravity-Szene und die haben ja damals schon gesagt, Sophia, du kannst ja nicht mit einem 80 mm Vorbau an den Start gehen. Das funktioniert nicht. Und ich so, doch, 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 ich will das da haben, weil sonst ist das für mich einfach ein zu krasser Cut. Und dann haben die halt auch gesagt, ja gut, dann probier's, aber die haben schon auch da gewusst, dass das mir schwerfallen wird. Das hat dann echt so Woche für Woche gedauert, bis ich da solche Veränderungen auch vorgenommen habe. Aber das Coole halt am Enduro, das war auch schon eben, als ich da diese kleineren Rennen auch mit euch gefahren bin oder vor allem auch durch einen Richie, der hat mich da auch so ein bisschen in die Gravity-Szene gebracht.
The Shway.
Genau, ja,
The
der hat mir
Shway.
das auch so ein bisschen beigebracht. Der dachte wahrscheinlich auch so, Gott, wie peinlich, weil als ich halt auch verletzt war, jetzt muss ich nochmal kurz eine andere Story herausholen, hat Rotwild mich halt trotzdem zu den Events geholt, was mir auch echt immer viel Spaß gemacht hat. Und Richie hat dann gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt mal einfach im Bikepark, da fährst du nur bergunter und musst erstmal nicht pedalieren. Und ich hatte ja auch gar keine Ausrüstung, nichts. Und dann hatte ich so mein Leica-Anzug an, wie sie es halt so gehört im Cross-Country und dann seine ganzen Protektoren, Ellbogen, Schoner und Knieschoner und Helm. Und also ich sah halt wirklich aus wie so ein richtiger Newbie-Nerd.
Der hatte Schiss vor dir und hat sich deswegen alles an Schonern angezogen, was er hat.
Ja. Ja, genau, der war da echt immer geduldig und hat mir das gezeigt und das hat halt auch einfach Spaß gemacht. Und das Schöne halt am Enduro ist, du kannst halt auch echt Spaß haben, so an dem ganzen Wochenende und Tag, auch wenn du nicht so gut bist. Also, auch jetzt so mein letztes Enduro-Rennen, das bin ich auch komplett außer Form angereist, aber ich wusste, ich will es einfach nur zum Spaß machen, weil es halt wahrscheinlich so das letzte wird in dem Jahr oder halt ja mit dem Team auch. Und ich wusste, ich werde richtig schlecht abschneiden und ich war auch richtig langsam, aber ich habe es einfach nur so für den Genuss gemacht und für den Spaß. Und gerade halt damals, zu der Zeit, war das ja wirklich 4 Tage pures Adventure. Also wir sind da ja auch immer so eine Stunde irgendwo hingewandert mit dem Fahrrad auf dem Rücken, weil man konnte da ja gar nicht mehr fahren und hatten da die skurrilsten Starts von immer ganz, ganz oben und Helikopter sind da rumgeflogen, weil konnten ja sonst keiner irgendwie hinkommen und durch Slowenien da durch die ganzen Blaubeerfelder und es war halt irgendwie ultra cool und im Cross Country hast du es halt nicht so, dass du da erstens so viel Zeit irgendwie in der Natur und in der Umgebung verbringst, sondern du reist halt an, machst einen 4-Kilometer-Kurs und gehst ins Hotel. Und dann sprichst du nicht mit den anderen wirklich, sagst vielleicht mal Hi, aber du fragst nicht wirklich, okay, was macht das Leben so nebenher? So am Enduro hast du ja 8 Stunden Zeit, manchmal da mit den Leuten zu schnacken.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und es ist halt oftmals irgendwie echt ein cooles Wochenende. Und dann ist oft mir manchmal das Ergebnis, war da gerade auch damals total nebensächlich.
Was mir so ein bisschen fehlte, als ich so, ich habe ja irgendwann auch mit dem Downhill so mehr oder weniger aufgehört und bin dann auch ein bisschen Enduro habe ich angefangen zu fahren. Und ich fand es zum Fahren halt auch geil, geiler Mitmach-Event, aber mir fehlten dann die Zuschauer. Ich habe gemerkt, dass mich an der
Ja.
Downhill-Strecke das immer voll gepusht hat, dass da so viele Leute stehen. Und beim Cross-Country ja auch. Hast du das auch, dass du sagst, ja, das ist so ein bisschen schade, dass da wenig Crowd an der Piste steht?
Irgendwie am Anfang war ich fast froh, weil ich war ja wirklich schlecht auch. Von dem her, fand ich es gar nicht schlimm. Für mich war viel der stärkere Kontrast, war, weil ich bin einfach wahnsinnig kompetitiv und dann gerade auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar auch in Slowenien, hatte ich auch einen Platten und dann waren da vier Mädels drumherum und haben mir geholfen. Ich habe mich halt dann nur so gefragt, hä, warum helfen die mir denn alle? Die sind doch meine Konkurrenten. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und das war für mich eher neu. Es fand ich zum einen schön, aber zum anderen war im Cross-Country oft auch meine Stärke, so ein bisschen taktisch klug zu fahren, die anderen ein bisschen mental, jetzt nicht runter zu machen, aber im Rennen kann man schon solche Spielchen machen und das finde ich irgendwie auch echt cool.
Was für Spielchen? Das würde mich interessieren.
Ja, solche.
Zicken-Alarm auf der Zielgeraden.
Nee, aber halt so, wo man halt gut attackiert, wenn man weiß, das ist vom Konkurrent der absolute Schwachpunkt, dann attackiert man da halt nochmal richtig und dann leiden die da halt wahnsinnig.
Oder lassen dich leiden.
Ja, oder so, genau. In der Schweiz ist es auch immer so, die sind da auch immer richtig hart. Aber ja, das hat mir da eher gefehlt, aber die Crowd, muss ich sagen, gerade am Anfang eigentlich gar nicht. Dann letztes Jahr im E-Bike war es richtig komisch, weil da hatten wir immer gleichzeitig Start. Das fand ich eher dann richtig komisch, weil da hatten wir wirklich gar niemand mehr. Und vor allem auch, gerade wenn so Freunde von mir da waren, die waren so irgendwie perplex mit der Situation, dass beides gleichzeitig ist, dass es halt logistisch nicht geht, auf allen Stages da zu sein, dass die halt auch nicht da sein konnten. Und das fand ich da eher ein bisschen komisch. Aber es haben die zum Glück jetzt auch wieder ein bisschen geändert gehabt, wobei, gut, nächstes Jahr fällt es ja ganz weg, von dem her ist ein bisschen noch.
Ja, da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen. Mhm. Was jetzt ein bisschen, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber es macht überhaupt nichts, weil E-Bike, das Wort E-Bike fiel, das Böse. Irgendwann hast du ja gesagt, ich setze mich jetzt aufs E-Bike.
Ja, ich meine, Rotwild war ja immer auch ziemlich stark im E-Bike und die hatten mich da auch echt cool unterstützt in meiner Verletzungsphase und hatte ich da dann schon E-Bike, bin da ab und zu rumgecruised, aber da habe ich es wirklich so als Coffee Ride gesehen, da habe ich das nicht als Training
gesehen. Das war ja auch uncool damals, ne? Also ja, auch das Mindset total. Der anderen Fahrer war ja E-Bike war
ganz ja viele Jahre war es uncool, ganz ja. Lange. Ich habe mich da auch immer gefühlt wie so eine alte Lady, wenn ich so im Rad saß. Und dann gab es aber 2019, also mein erstes Jahr bei Cube, gab es so eine WES-Serie, also World Electric Series. Und ich meine, auch Cube ist ja auch ziemlich stark im E-Bike-Bereich gewesen und die haben einfach gesagt, komm, wir fahren da jetzt einfach mal hin und fahren das mal mit. Und dann bin ich da mein erstes Enduro-Rennen E-Bike gefahren und es war schon relativ heavy, muss ich sagen, weil das Rad damals war ja richtig schwer und war echt richtig schwer irgendwie alles und auch der Motor war nicht so gemacht, dass man wirklich technisch gut fahren hat können. Also hoch zu's. Und da habe ich mir echt schwer getan. Aber es war eigentlich ganz cool auch. Und am Nachmittag war noch ein Cross-Country-E-Bike-Rennen. Und für mich, ich war komplett durch, so von dem ersten 6-Stunden-Racing. Und dann meinte Klaus Wachsmann, also mein damaliger Cube-Manager, meinte, komm, da sind nicht so viele angemeldet, fahr doch mit. Und ich so, oh Gott, ich habe nicht mal mehr Wechselklamotten dabei, gar nichts. Also ja, komm, jetzt setze ich erstmal eine Stunde hin, mal ein bisschen Mittagspause und dann schauen wir uns das an. Und ich bin ja schon auch immer definitiv bereit für neue Sachen und habe dann gesagt, okay, dann probiere ich das jetzt. Und überraschenderweise, ich wusste ja irgendwie doch noch, wie Cross-Country fahren geht und habe das halt direkt gewonnen. Und dann habe ich in der Saison alle Cross-Country- und Enduro-Rennen bestritten. Es war auch wahnsinnig harte Saison im Ende, weil ich weiß auch nicht, wie viele Rennen ich da auch immer gefahren bin, vor allem auch immer
diese. Alles auf E-Bike oder Cross-Country normal?
Nee, also Enduro bin ich normale EBS-Saison gefahren.
Ach so, ja,
klar. Und Enduro E-Bike bin ich komplett auch gefahren und Cross-Country E-Bike bin ich auch komplett gefahren. Also ich hatte wirklich einen riesen Load an Races. Ich hatte solche Schwielen an meinen Händen, das sah schon richtig nicht mehr normal aus. aber ich habe da dann einfach die Gesamtwertung im Cross-Country-E-Bike gewonnen, dass wir dann irgendwie festgestellt haben, okay, irgendwie habe ich da doch ziemliche Skills, fahre ich nächstes Jahr auch wieder und dann seither fahre ich jedes Jahr.
Ja, ich glaube, da vereint sich alles, oder? Also deine Fitness, deine Cross-Country-Background, dass du auch gut hochfahren kannst, auch technische Trails.
Genau.
Jetzt hast du halt noch einen Motor, der dich schiebt und bergab vom Enduro eh. Also ich glaube, die Disziplin ist dir auf den Leib geschneidert.
Ja, total. Also jetzt gehe ich da auch richtig auf, weil ich habe auch wieder das Taktische mit dabei und alles ist halt auch so schnell und rasant und auch irgendwie ist es zum Teil halt viel spannender, weil wir halt mit den E-Bikes viel technischer fahren können, weil wir berge hoch ja noch die Technik dazu haben. Und es kann halt wirklich bis zur letzten Zielgerade alles passieren. Das ist wie beim Biathlon. Ist ja auch spannender wie Langlauf jetzt so, weil einfach, wenn die sich da verschießen, dann kann das Rennen sich, kann einfach gelaufen sein. Und im E-Bike ist halt wirklich, das ist aufgrund halt der ganzen Technik, die dahinter steckt, da gibt es ja auch so viele Defekte, dass das bis zum Ziel spannend bleibt.
Ja, voll. Und dieses Jahr hast du dann dem Ganzen die Krone aufgesetzt, oder?
Genau.
Weltmeisterin. Ja, voll geil. Das hätten wir eigentlich direkt am Anfang sagen müssen, aber das weiß eh jeder. Also fett, ich fand's mega. Ich habe dich hart gefeiert hier vorm Rechner.
Danke.
Der geht mir auch ein bisschen in die Geschichte ein, wenn man die erste E-Weltmeisterschaft gewinnt. Also, und auch mit ein bisschen Vorsprung, ne? Habe ich gesehen.
Ja, ich hatte da über eine Minute Vorsprung, aber man muss ja auch dazu sagen, also ich war im E-Bike jetzt schon Vierte, Dritte, Zweite und jetzt eben erst Erste. Also es hat, obwohl ich schon so
konsequent
lange
hingearbeitet, sag ich mal, ganz konsequent
also hingearbeitet. Es hat wirklich lange gebraucht und am Anfang gerade so konnte man ja E-Bike schon noch so nebenbei immer machen. Und die letzten Jahre wurde das so professionell, dass man sich da richtig spezialisieren musste und erst auch, als ich jetzt so mehr und mehr gestrichen habe, wurde ich dann auch nochmal besser. Ich war ja dann zuletzt, also vorletztes und also vor 3 Jahren war ich dann halt immer gut, aber nicht mehr ganz gut. Und dann setzt man sich halt schon hin, okay, was fehlt denn, um ganz gut zu sein? Und dann ist halt einfach in der Situation nur noch die Details. Hm. Und also jetzt so für die WM habe ich auch echt an allen Details so gearbeitet und so an allen Schrauben gedreht, die es so zum Drehen gab. Und dann sah das jetzt auch so easy und dominant aus, aber die ganzen Wochen davor waren einfach extrem hart. Also war richtig Randklotzen angesagt.
Ja, und nervt einen das dann manchmal, wenn man, so Leute, die sich jetzt nicht so auskennen mit dem Sport, wenn man dann so belächelt wird, sagt, ja, er ist ja nur E-Bike, also mache ich auch. Ich fahre auch
also,
E-Bike.
Ja, jetzt so die letzten Jahre wurde es echt immer cooler, habe ich festgestellt, auch bei den Events oder alle fahren nur noch E-Bike und auch tatsächlich jetzt hier so in meiner Homecrowd, die Jungs, die schießen auch alle jetzt eher mit dem E-Bike durch den Wald, weil klar, oder ohne Lift, du kannst halt viel mehr Abfahrten machen und hast eigentlich viel mehr Spaß mit dem E-Bike und ist halt eigentlich auch viel schneller alles und es macht echt irgendwie guten Spaß, aber die ersten 3-4 Jahre definitiv waren super hart, also für mich war es am allerschlimmsten, wenn ich so ganz arg erschöpft war nach einem Rennen, wenn ich so wirklich so alles gegeben habe, komplett leer bin. Es ist ja wie auch ein Cross-Country-Rennen, nur halt einfach schneller und ja, ein bisschen andere Skills benötigt. Aber im Endeffekt, die Belastung ist eigentlich so intensiv wie ein normales Cross-Country-Rad. Und ja, da war es dann so für mich immer ganz schlimm, wenn ich dann so Hater-Kommentare habe. Und die hatte ich am Anfang auch richtig viele. Also da habe ich dann schon oft, gerade so am Anfang habe ich oft eher so Lenker-Shots gemacht und gar nicht solche ganzen Bike-Shots, damit man halt diesen riesen Motor nicht sieht.
Ja, genau.
Das habe ich schon gesehen.
So Handschuhe, das Display
ja,
und so.
Genau.
Die Tricks kennen wir alle.
Ja, genau, aber oder Locations auf Instagram. Da habe ich schon richtig viel Hate bekommen. Und jetzt auch, also wenn man sich mal auch so die Kommentare durchliest, also gerade so als UCI da den ersten Post gemacht hat, wo ich Weltmeisterin geworden bin, der hat klar viele Gratulations-Comments, aber auch echt richtig, richtig viel Hate. Und sowas tut halt dann schon weh, weil man halt wirklich die Monate davor wie so ein letzten Mensch auf dem Mond irgendwie gelebt hat. Also ich habe da auch echt so super viel meine Social Activities zurückgeschraubt, weil ich halt nicht krank werden wollte und auch einfach den ganzen Tag beschäftigt war mit meinem Training, sei es von Gym, dann E-Bike, dann so Höhenzeltanpassung und alles mögliche halt. Ich hatte einfach gar keine Zeit mehr und wollte einfach auch die Risiken minimieren. Und das ist halt dann schon hart, wenn man dann so viel Hate bekommt. Aber ja, in der Szene weiß ich schon, dass mittlerweile echt eigentlich auch eher richtig gut ankommt. Oder viele wissen halt, wie hart E-Bike ist und die fahren selber und dann ist da auch ein ganz anderer irgendwie, ja, Zuspruch dahinter.
Ja, man muss es selber machen. Also ich glaube, wenn man selbst sportlich E-Bike fährt, dann merkt man, Alter, das ist eigentlich wie das andere Mountainbiken. Vielleicht nicht ganz so in den Pulsspitzen, aber eigentlich ist es genauso anstrengend. Und ich fahre relativ viel E-Bike, muss ich echt zugeben. Und ab und zu fahre ich dann mit meinen Kumpels hier normal und denke mal, boah, jetzt werden die mich so abledern, weil ich bin ja so eine schlappe E-Bike-Nudel. Und findet überhaupt nicht statt. Also du verlierst ja nicht an Fitness, wenn du sportlich
E-Bike fährst. Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht.
Manchmal, für mich ist es eher hart, wenn ich dann alleine mit dem normalen Radfahren gehe, weil
es zäh, ne?
Langsam ist, so wahnsinnig langsam. Da denke ich so, oh Gott, ich komme überhaupt nicht voran. Aber das E-Bike, das macht dich eigentlich schon ziemlich fit, vor allem halt, was deinen ganzen Oberkörper und Rumpf angeht, weil du musst ja eigentlich viel stärker sein, um das ganze Gewicht handeln zu können. Und das macht dich, glaube ich, so in der Abfahrt vielleicht sogar deutlich stärker. Ich meine, die ganzen Downhiller, die fahren ja auch entweder E-Bike oder Motocross und das auch einfach, um noch schneller fahren zu können und mit einem schwereren Bike. Und ich denke, E-Bike hilft da schon richtig gut.
Ja, aber ich denke, da ist immer noch Überzeugungsarbeit zu machen. Es gibt ja so ein paar Ewiggestrige. Also ich habe mich ja auch lange dagegen gewehrt, aber dann irgendwann habe ich eingesehen, nee, ist doch ganz geil. Und mittlerweile sind auch hier meine Kumpels, mit denen ich hier fahre, sind auch viele jetzt gerade kürzlich, weil die Räder sind ja auch gerade reduziert und so, haben sich E-Bikes gekauft. Und ich habe denen ja immer schon gesagt, ey, super. Aber gut, die haben dann über mich gelacht. Und jetzt sagen die, er hätte es ja früher mal sagen können, dass das geil ist. Ja, habe ich doch.
Ja, es hat ja auch echt richtig lange gebraucht, leider. Aber es kommt zum Glück mehr und mehr.
Ja, mehr und mehr. Aber ich sag mal, sportlich ist jetzt, bricht eine schwierige Zeit an, oder? Für die E-Biker.
Ja, es war natürlich ein Riesenschock. Gut, für mich war es irgendwie in der Situation so semi, weil ich hatte ja zum Glück auch das Cross-Country. Es war da in dem Sinne abgesichert, zumal gerade, weil ich halt auch Weltmeisterin geworden bin und im Weltcup, den hätte ich auch gesamt gewonnen, wenn ich an allen Rennen da gewesen war. Also ich habe alle gewonnen, bis auf eins. Von dem her lief das schon sehr gut. Aber klar, es ist halt in dem Sinne so wahnsinnig, ich würde schon fast sagen gemein, weil, also man muss jetzt da vielleicht noch ein bisschen die Background-Story auspacken, gerade als Chris Ball, der Gründer von der EWS, die ganze UCI World Series da übernommen hat mit Downhill und Cross-Country allem zusammen. Da waren erstmal die Gerüchte die letzten 2 Jahre, dass Enduro tot ist und E-Bike gepusht wird.
The new shit. Ja,
genau.
Ich glaube, die Industrie hatte ja auch großes Interesse, das E-Bike-Thema zu pushen.
Auf jeden Fall. Und dann hatten wir schon die besseren Tageszeiten oder auch ein besserer Tag. Also wir waren oft schon an einem Samstag. Das ist eigentlich schon zuschauerfreundlicher, würde ich sagen. Und Enduro war immer so, nee, das machen wir nicht. Und auch klar, also ganz, wir im Team, wir waren dann richtig stark aufgestellt im E-Bike, weil wir dann, also gerade so mein korsischer Teamkollege, der hatte auch eine Verletzung vor 3 Jahren oder vor 2 und der hat mir halt auch gesagt, komm, probier jetzt erstmal E-Bike zurückzukommen 1 Jahr und wenn Enduro eh aufhört, macht es keinen Sinn, dich da jetzt zurückzuarbeiten. Und jetzt ganz überraschend haben die gesagt, E-Bike ist tot und wir pushen Enduro und jetzt hat er quasi eigentlich gar keine Zukunft mehr, weil er ist halt die letzten 2 Jahre E-Bike gefahren, war da auch ziemlich gut, aber im Enduro hat er halt kein einziges Result und jetzt hat er erstmal kein Team.
Und ja, ist krass.
Für solche Leute ist es schon ganz, ganz harte Zeiten. Und auch diese ganzen anderen E-Bike-Teams, ich meine, wie viel Geld die da reingesteckt haben, also gerade so am Anfang so ein Team, das dauert ja immer ein paar Jahre, bis sich das irgendwie rechnet. Und wie viel die da in Entwicklung und ja, in dem ganzen Aufbau und so gesteckt haben. Gerade E-Bike Racing braucht nochmal mehr Zeit für die ganze Entwicklung, weil die ganzen Software und Motoren ist so was super Spezielles, was man einfach im Racing braucht. Das kann man nicht einfach so im normalen Handel irgendwie so testen und herstellen. Und ja, da wurde jetzt, glaube ich, in der Industrie schon richtig viel Geld kaputt gemacht. Doch nur eigentlich Gerüchte.
Ja, Gerüchte, aber teilweise auch so ein bisschen nicht also zumindest für mich, nicht nachvollziehbare Entscheidungen, die so von UCI und auch von Warner Brothers da gefällt werden, auch im Downhill-Bereich, dass das jetzt so auf wenige Teams runtergecuttet wird und die Startgebühren so hoch. Und
ja, total.
Ich versuche immer irgendwo das Positive daran zu sehen. Und ich hoffe, dass das einfach einen mega Push gibt für lokale Rennserien, nationale Rennserien, dass vielleicht so eine Art Europacup attraktiv wird und so. Mhm. Weil wenn einfach nur noch so wenige Leute auf wirklich High-Level fahren können, dann die Leute wollen ja trotzdem Rennen fahren. Ne? Und auch kleine Firmen wollen ihre Produkte zeigen und im Race-Modus testen. Und ich hoffe, dass das dem Rennsport an anderer Stelle extrem helfen kann.
Ja, also ich hoffe da auch auf ganz viele andere Rennen. Ich bin schon jetzt auch mal so ein bisschen gespannt, wie ich meine Saison nächstes Jahr planen werde. Ich freue mich irgendwie auch total, weil mein Kalender, der war auch irgendwie immer so extrem voll, weil ich auch beide Disziplinen gemacht habe. Und jetzt freue ich mich auch, solche ganzen eher Adventure-Rennen zu machen, weil ich muss auch ehrlich sagen, also gerade damals, die EWS war wahnsinnig cool. Es war ein riesen Adventure, 4 Tage lang. Es ging eine Woche, also wir sind Montag angereist. Dienstag war immer so ein gemeinsamer Shakedown. Mittwoch fällt nochmal kurz ein bisschen chilly. Oder nee, es fing schon das Training an. Und dann hatte man eigentlich wirklich 4 Tage Vollgas Mountainbiken. Und das war halt die letzten 2 Jahre, sind wir mit dem E-Bike nur noch Downhill gefahren. Also wir sind ja mit dem E-Bike einen Lift hoch. Und also... Also das
ist vielleicht auch nicht optimal, ne?
Ja, das hat ja auch überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Also gerade zum allerersten E-Bike EDR-Jahr oder EWS, da sind wir halt richtig auch bis hoch an die Berggipfel gefahren, haben so wirklich so ein bisschen hoch-runter-Stages gehabt. Und genau so sollte es ja auch sein, dass das E-Bike ja auch irgendwie ein bisschen seinen Nutzen zeigen kann. Aber gerade so die letzten Jahre war echt super strange. Also es war so 3-Minuten-Stages, einfach totales Downhill. Und da habe ich mich halt, muss ich sagen, auch nicht gesehen, weil das ist auch nicht so meine Identität oder ja, da, wo ich eigentlich herkomme.
Ja, dann gab es ja diese Power-Stages, ne, wo es berghoch geht.
Genau, ja. Die habe ich auch oft gewonnen, da konnte ich auch meine Skills wieder zeigen. Die waren auch wirklich cool, weil man hat extrem, eher so Trial-Skills gebraucht. Und am Anfang waren die so schwer, dass sich auch alle aufgeregt haben, mir inklusive. Also es war wirklich unfassbar steil, gefühlt senkrecht. Und ich hatte wahnsinnige Angst da auch davor. Und der die gebaut hat, der hat dann da immer nur geantwortet, nee, das ist jetzt so, das ist halt das Racing. Entweder ihr lernt es oder nicht. Da habe ich mich auch richtig aufgeregt am Anfang. Aber... Ich habe ihm auch dieses Jahr dann gesagt, muss ich mich nochmal entschuldigen. Das war richtig schlau, das so zu machen, weil jetzt haben wir alle die Skills tatsächlich gelernt. Weil wir sind dann alle nach Hause gegangen, haben das im Wald geübt und geübt und geübt und geübt und dann funktioniert das halt tatsächlich, weil das Rad, das kann das.
Ich wollte gerade sagen, ich muss sagen, eine gute E-Bike-Bergauf-Stage sieht auch voll geil aus, wenn da einer geil hochfährt, finde ich.
Ja, also, ja, total.
Oft sieht E-Biken berghoch ja so ein bisschen Panne aus, finde ich, wenn man da so kurbelt wie so eine Oma, die noch schnell vor Ladenschluss zu Rewe muss. Aber wenn es eine geile Stage ist, dann finde ich, das kann richtig gut aussehen. Also auch, dass ich das mal sagen würde, berghoch fahren sie gut aus. Aber wirklich, also ein E-Bike, erstaunlich.
Ja, ja, ich habe auch am Anfang auf meinen so... Rennresümee-Post habe ich auch nie Fotos vom Bergauf gezeigt, weil es sah da auch so komisch aus. Also wirklich, das sieht wirklich nicht so schön aus. Aber die letzten Jahre haben die es wirklich auch cool gemacht und dann irgendwann, man muss wirklich dran glauben, macht das Klick und dann funktioniert es. Und ich hätte das auch nicht geglaubt, aber jetzt macht es halt auch echt Spaß, wenn man solche riesen steilen Absätze einfach so hochkommen kann. Also es ist echt cool.
Aber wenn du nicht hochkommst, dann musst du schieben und dann bist du ja schon auch ein bisschen also im Nachteil, so als etwas zierliche Dame, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, sobald du runter vom Rad kommst, da hängst du wie so eine Kröte drin und das ist für alle doof. Also auch die Männer, ganz ehrlich, wenn die das nicht schaffen, die sind dann sofort Letzter. Also entweder man schafft's oder man schafft's nicht. Aber sobald man eine Passage einfach nicht packt, dann hängt man da so sehr mit diesem Gerät da drin. Das ist, glaube ich, für alle nicht so leicht. Gut, klar, jetzt für die Männer vielleicht manchmal leichter, aber ganz klar, es tut mir dann echt schwer.
Ich habe mir vorhin für die kleine Vorbereitung hier unseres Podcasts habe ich deinen Instagram-Kanal durchstöbert und dann habe ich dann habe ich gesehen, wie du bei der WM dein Rad in die Luft hebst, nachdem du durchs Ziel durch bist. Und das habe ich mir 3-mal angeguckt und ich mir gedacht, das hat die Sophia auch trainiert, glaube ich, weil so ein E-Bike so elegant hochzuheben,
das nicht schlecht. Das war auf dem Video, ich habe das auch ein bisschen geschnitten, weil das war wirklich hochgradig peinlich. Ich bin da halt ins Ziel gefahren und ich wollte das nicht hochheben. Ich hatte das nie vor. Aber dann die ganzen Fotografen haben das halt gesagt, weil es sind ja auch viele halt Deutsche und die so, heb's Bike hoch, heb's Bike hoch. Und ich so, nein, ich kann das nicht. Und da habe ich halt dann so probiert und dann hängt es so bestimmt 5 Sekunden auf meinem Ellbogen.
Aber das
Und
sieht
da
man
habe ich,
wirklich nicht.
nee, ich habe das weggeschnitten
Super
und ich habe
gemacht.
dann so eine Sekunde oben gehabt und da haben die Fotografen halt zum Glück einfach richtig gut ausgelöst und es fällt auch sofort wieder runter. Also es war, also ich konnte wirklich auch gar nicht mehr.
Weil nach so
Das
einem
war
Rennen ist man ja eh schon schlapp und dann so
ja
einen Kübel da
total.
hochheben.
Ja, also das war tatsächlich gerade Glück, dass es so eine Sekunde gehalten hatte.
Ja. Und du bist ja jetzt, ich habe mal gar nicht gesagt, du bist für Specialized gefahren jetzt die letzten Jahre. Das ist ja auch mal ein richtig fettes Team. Und eben hast du irgendwie angedeutet, nächstes Jahr anderes Team, oder habe ich das falsch gehört?
Nein, also es ist jetzt hier
Können wir hier
wahrscheinlich
was leaken?
es ist so richtig hier im Podcast Gossip. Muss ich kurz mal fragen, wie viele Leute hören denn den Podcast?
Ach, eigentlich gar keiner. Du kannst hier alles sagen. Ja.
Also das ist tatsächlich noch nicht so veröffentlicht, aber ja
Nein,
gut,
du
ich.
musst es aber nicht sagen.
Ja, ich, also ich meine, in der Industrie ist der Gossip eh immer schon so weit vorangeschritten. Da kann man das, denke ich, schon so sagen. Also ich kann zumindest so sagen, das Specialized Enduro Team, so wie es die Struktur jetzt hat, wird es nicht mehr geben. Und aktuell darf man, das sieht man manchmal nicht, aber wir sind fast 13 oder 14 Leute. Also wir sind 5 Fahrer und der Rest ist Staff und es ist schon einfach ein riesen Team. Und ich denke halt so, insgesamt geht es ja der Radindustrie ja auch nicht so perfekt gut und dann muss da halt einfach gekürzt werden. Am Anfang waren es ja noch die Mitarbeiter, aber jetzt geht es halt auch ins Marketingbudget über und da wurde das auch gecuttet. Glücklicherweise durch meinen WM-Titel und durch meine gute Saison war ich da dann doch in einer ganz guten Position, denke ich. Und für mich wird es wahrscheinlich schon so weitergeben. Also ganz alles 100% fix ist noch nicht. Aber eigentlich gibt es für mich noch keinen Grund zu wechseln, zumal halt, ja, diese Entwicklung von Bike, das, ich meine, es hat jetzt auch einfach 4 Jahre gebraucht. So. Und ich habe schon überlegt zu wechseln, weil ich ja auch gar nicht wusste, ob es weitergeht oder nicht. Aber als dann halt so das Offer von Specialized kam, dann hat so mein Bauinstinkt eigentlich schon direkt gesagt, okay, nee, das ist schon richtig gut, weil ich kann mich halt auch einfach mit der Marke wahnsinnig gut identifizieren und es bietet mir halt so viele Möglichkeiten in allen Radsportdisziplinen und das ist halt auch eigentlich genau das, was ich auch so toll finde. Also ich kann Gravel fahren, ich kann Cross-Country fahren, ich kann E-Bike fahren, ich kann eigentlich machen, was ich will
Ja.
und das ist halt schon auch richtig cool.
Das ist schon ein Träumchen. Und bist du da auch eigentlich in der Entwicklung so ein bisschen als Teamfahrer irgendwie mit drin? Wollen die da euer Feedback
Ja,
oder?
also bei Specialized ist allgemein extrem intensiv die Zusammenarbeit. Ich glaube, das macht so ein bisschen auch deren Produkte aus. Sie sagen ja auch immer so, das ist so von den Racern entwickelt und das fängt wirklich vom Helm bis Handschuhe und Bike an. Also wir haben richtig regelmäßig Meetings zu jedem Produkt. Also die Cross-Country-Fahrer natürlich viel mit dem Cross-Country-Zeug, die Downhiller viel mit so Full-Face-Helmen und wir Enduro-Fahrer halt viel für die ganze Trail-Collection oder auch da die Halbschalenhelme. Und im Bike sind wir echt super eng mit den in Kram. In der Schweiz sitzt das E-Bike-Development-Team. Das macht halt für mich auch, macht jetzt nicht, dass es Sinn macht, aber es ist natürlich cool, dass die halt in Europa sind und dann kann es schon sein, dass wir da öfter auch sind und eigentlich nach jedem Rennen schreiben wir einen Riesen, also mein Schweizer Teamkollege und ich im E-Bike-Bereich schreiben nach jedem Rennen einen Riesen Bericht eigentlich an die Ingenieure und sagen, okay, das und das hat gefehlt, das und das war schon super und dann ist so bis zur WM, also das wird ja nochmal 4, 5 Mal geändert, 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 dann hat es natürlich immer nochmal Fehlerquellen und dann, ja, wirklich das an der WM. Das habe ich einmal getestet davor. Also es war wirklich so last minute. Und das
Aber wenn du jetzt
Problem
von Ändern sprichst, da geht es jetzt nicht um Bremsgriff oder so, sondern wahrscheinlich Motor, ne? Wie,
ja,
was der
genau
Motor
Software,
macht.
genau
Ja,
Software,
ja.
ja. Genau, aber das Ding ist halt auch, es war hier in Andorra und mein Mechaniker hatte mein Bike auch schon mitgenommen, mein Racebike, und dann hatte ich eigentlich gar nicht mehr so die Zeit, last minute noch irgendwas zu ändern, sondern, oder halt nochmal zu testen. Also wir haben dann noch in der WM-Woche nochmal auch echt nochmal so die letzten Software-Update installiert, und so bin ich dann quasi gefahren und auch nochmal andere Laufräder und alles. Es war schon auch sehr risikoreich, aber es ist halt so oft auch in dem Sport, entweder muss man halt riskieren und es geht auf, oder man ist auf der sicheren Seite und man wird halt irgendwie Zweite oder Dritte.
Ja,
Und
weil,
ja.
jetzt lass mich doof fragen. Beim E-Bike, das Ding darf 25 km/h fahren und du
Genau.
möchtest gern, dass es möglichst schnell dahin kommt, also ordentlich Bums. Was änderst du dann da noch?
Also,
Oder
du.
wo ist Tuning-Potenzial bei einem E-Bike? Das ist
Also,
ja.
Tuning-Potenzial ist ganz krass in der Beschleunigung. Also, und auch die Sensibilität, wann, wenn du aufs Pedal drückst, wann der Motor in Gang geht. Also, bei ganz vielen ist es so, dass es zu spät kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Startphase. Danach im Start ist eh jeder über 25. Es wird dann auch ist ein bisschen hartes Gebröckel. Aber dann auch vor allem, wie viel Umdrehungen das hat in solchen ganz steilen Passagen und wie viel Power. Und auch so ein bisschen, ja, gerade so, wir haben zum Beispiel das komplett offen gelassen bei den Umdrehungen, weil bei mir oder unser Motor funktioniert sehr gut, wenn wir eine hohe Umdrehung haben, also eine Drehzahl an
Was für ein Motor fahrt ihr, wenn ich fragen darf?
Brose tatsächlich immer
Ach,
noch.
Brose, immer noch, alles klar.
Ja, bin immer
Ja.
noch bei Brose. Wenn wir da einfach eine ganz hohe Trittfrequenz haben, dann ist unser Motor ziemlich stark. Und solche Sachen, da hatten wir halt, oder es gibt es ja ganz oft, dass dann solche kleinen Sachen auftauchen, die man so im Office nicht feststellt, weil man sich das auch nicht vorstellen kann, dass jemand irgendwie eine Frequenz von 120, 130 so fährt. Aber als es halt mal so passiert, dann kann es sein, dass der dann cuttet oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt bei uns komplett offen, und diese hohe Trittfrequenz hilft uns halt einerseits richtig viel Energie zu sparen, aber auch eine hohe Leistung zu bekommen. Und ja, solche Sachen werden da bisschen, an solchen Sachen werden da viel rumgedreht.
Und schielt man dann manchmal auf die anderen, was die so fahren, also was für Motoren. Ich habe manchmal, ich weiß gar nicht, wer das war, auch irgendein EWS Pro, aber es ist jetzt 1, 2 Jahre her und er sagte, ja, eigentlich kann man ein Rennen, ein E-Bike-Rennen nur mit dem Bosch oder mit dem Rocky Mountain Motor gewinnen. Und ist das immer noch so oder sagst du, ah,
Oder
nee, eigentlich, ja gut, ich meine, du hast es bewiesen, mit Brose geht es auch. Nee,
ja.
aber ist es so, dass man sagt, boah, die haben
Ja.
die geileren Motoren da drüben oder die fahren vielleicht ein km/h schneller und keiner merkt oder irgendwie solche Sachen?
Ja, ganz, ganz extrem sogar, weil ja, es ist oftmals so, dass zum Beispiel gerade jetzt im Enduro-Rennen, da musst du so extrem gut technisch berghoch fahren. Das heißt, du brauchst auch so dieser Moment quasi, wenn du aufhörst zu pedalieren, dass der Motor erstmal noch weiter unterstützt. Das ist bis zu einem gewissen Punkt legal, aber das ist ganz, ganz wichtig, um technisch richtig sauber zu fahren zu können, weil gerade wenn du halt so einen Absatz hochspringst, musst du in dem Moment aufhören zu pedalieren. Und dieses Feature, das haben tatsächlich nicht so viele. Und da in diesem Spielraum gibt es natürlich auch dann auch die Möglichkeit, wie stark unterstützt er in diesem, bei Brose heißt es Shuttle-Modus quasi, in dem Moment, wo du eigentlich aufhörst zu pedalieren. Und wenn du das zum Beispiel nicht hast, dann tust du dir ganz schwer, irgendwie technisch berghoch zu fahren. Und da tue ich mir manchmal auch ein bisschen schwer, wenn ich zum Beispiel mit Leuten irgendwie, also mit Endkunden guide. Die haben das ja oftmals gar nicht, weil das haben oftmals nur die ganzen Racer. Also bei Brose jetzt, glaube ich, haben es auch mittlerweile alle, aber gerade so vor 1, 2 Jahren hatten das nur ganz wenige. Und dann hatte ich immer total Mitleid, weil klar können die da technisch nicht hochfahren, wenn der dann einfach extrem cuttet und dann hängst du da drin mit 25 Kilo. Und solche Sachen sind schon richtig, richtig wichtig. Mittlerweile haben aber auch Shimano oder Yamaha oder was es da sonst noch alles gibt, Barfang oder ja jetzt auch mit Valzur oder wie das heißt, die sind da ja auch immer mehr dahinter gekommen, das ordentlich zu machen. Und mittlerweile können auch viele mit einem, ja, auch anderen Motor noch vorne mitfahren.
Ja. Weil ich finde das schade. Es ist ja auch in der Formel 1 ist ja auch so, ich weiß nicht, ich gucke gerade keine Formel 1, aber ich glaube, da sind immer so zwei, drei Autos, die gewinnen können und alle anderen fahren hinterher. Und ich finde, das ist kein erstrebenswerter Zustand für ein, ja, für ein geiles Rennformat. So. Naja.
Ja, ist vielleicht am Anfang so, aber es pusht auch die anderen Gas zu geben. Also zum Beispiel Shimano, die hingen ja wirklich wahnsinnig hinterher, die letzten 3, 4 Jahre. Und dann haben die gesagt, nee, das ist richtig doof. Wir geben da jetzt mal richtig Gas. Und dann waren die ja jetzt bei allen Rennen dabei und haben mit Yeti da ihren eigenen Rennmotor entwickelt. Und genauso stichelt man ja auch dann die anderen Brands an, um da irgendwie auch Gas in der Entwicklung zu geben. Und das Ganze ist halt vielleicht jetzt noch so ein bisschen am Anfang, aber es motiviert, denke ich, schon auch viele Newbies da irgendwie voranzukommen. Auch wenn man ja jetzt denkt, was Fazua oder andere Marken, was sie da irgendwie jetzt alles reinstecken. Und ich glaube, so insgeheim ist es schon gut, wenn da auch einfach so ein bisschen, ja, dass es noch so deutlich ist.
Ja, stimmt schon. Und ich finde die gesamte Fahrradbranche eigentlich fast ausnahmslos, bis auf eine, aber ich nenne sie nicht schon wieder, haben wir eigentlich den Fehler gemacht, dass sie sich immer über den, also im E-Bike-Bereich, sich immer über den Motor definieren. So, ja, wir haben hier, unser neues Modell hat einen Brose-Motor, unser neues Modell hat einen Bosch-Motor. Ja. Und dann denke ich mir, Leute, ihr verkauft eure Seele. Ne? Und wenn es irgendwann so weit ist, dass der Kunde in den Laden geht und will ein Fahrrad mit Bosch-Motor und alles andere ist ihm eigentlich wurscht. Ja, es ist fast schon so. Oder mit dem Yamaha, ist jetzt egal welcher. Aber dann hast du deine Marke so ausgehöhlt. Und das ist schlimm, finde ich. Also für die Brands ist das schlimm.
Ich glaube, es ändert sich jetzt auch so ein bisschen wieder mit den ganzen Light-E-Bikes, weil ja am Anfang, glaube ich, war es ja schon so, dass die Leute in den Laden gehen und fragen, wie weit komme ich damit? Also total dumme Frage, weil entweder machst du halt mehr Akku rein oder so fährst halt mit weniger Support oder keine Ahnung, das kannst halt, klar kannst du es definieren, aber das soll ja eigentlich nicht der ausschlaggebende Punkt sein, das Fahrrad zu kaufen. Aber das ist halt echt so, glaube ich, die Frage Nummer 1. Und ich glaube, jetzt so mit diesen ganzen Light-E-Bikes, wenn dann gerade auch so die Frauen dann ein leichtes Trailbike haben und dann doch irgendwie cool im Bikepark fahren können mit dem Rad, ich glaube, dann ändert sich auch so ein bisschen wieder der Gedanke, okay, was ist da für ein Motor, sondern okay, ist es ein cooles Bike oder nicht?
Ja, und die Frage nach der Reichweite ist ja auch eigentlich völlig behämmert, weil erstmal ist das Fahrergewicht verhältnismäßig riesig zum Bikegewicht. Also du kommst auf deinem Rad wesentlich länger, als wenn ich mit demselben Rad fahre, gehe ich mal von aus, weil ich einfach viel schwerer bin. Ja. Und dann hängt es ja auch davon ab, wie man fährt. Das ist ja auch mit dem Auto, du kannst ja mit dem Auto nicht sagen, wie weit komme ich. Also es ist ja davon abhängig, wie ich es einsetze. Ja, voll spannend. Ja. Haben wir wieder viel gelernt heute, würde ich sagen.
Ja, schon wieder richtig E-Bike-Themen ausgepackt.
Ja gut, ich meine, man hat nicht selten eine deutsche Meisterin und Weltmeisterin in der Leitung auf dem E-Bike, dann sollte man vielleicht auch über E-Bikes mal ein bisschen sprechen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du noch ein Thema hast, du hast gar kein Bier, wie heißt denn hier Cold Brews?
Nee, ich habe tatsächlich ein Hot Brew, weil ich ja so ein bisschen Hals habe. Ich bin hier die Kälte in Deutschland einfach überhaupt nicht gewöhnt und habe deswegen hier einen warmen Tee. Es ist wirklich wahnsinnig kalt.
Ja, der Winter kommt. Ist bei euch schon ein bisschen Schnee gefallen eigentlich?
Ja, also an den Bergen liegt schon Schnee. Also heute hat es hier in Lindau auch nur 2 bis 3 Grad gehabt und oben war schon weiß. Es geht los tatsächlich.
Dann kann es bald losgehen, ja. Ich wollte noch im Wald Rad fahren. Wir haben hier noch 8, 9 Grad. Das geht noch ganz gut, ja. Cool. Aber übelste Schlammpackung. Und ich weiß nicht, mit Max, mit dem fahre ich oft so von SRAM einer. Und der will immer mit mir normales Mountainbike fahren. Der hasst auch, wenn man Bio oder Analog sagt. Der sagt, das ist Mountainbiken, das andere ist E-Biken. Oh, deswegen bin ich auch ein bisschen gerädert, muss ich sagen, weil der macht mich immer fertig.
Ja.
hat mir voll Spaß gemacht, Sophia, mit dir zu plaudern. Cool, dass es geklappt hat. Und ich drücke die Daumen, dass die nächste Saison Bombe wird. Und wir uns bald wiedersehen und dass du nicht krank wirst jetzt.
Ja, ich bin tatsächlich echt gespannt, was es alles so für kleinere Rennen gibt. Fände es auf jeden Fall cool, wenn es da auch mal dann, weil ich kriege das manchmal auch gar nicht mit. Von dem her bin ich happy, wenn das Leute ganz viel irgendwo in den sozialen Medien teilen, was es für Rennserien gibt. Und dann freue ich mich auf solche Adventure-Rennen.
Ja, Adventure-Rennen sind geil, auf jeden Fall.
Ja.
Cool, dann vielen Dank nochmal und bis bald.
Ja, danke dir und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.